Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben einen wunderbaren Gott. Einen heiligen, herrlichen, wunderbaren Jesus. Und wir feiern heute ja dann auch noch das Abendmahl. Da feiern wir, dass er zu uns gekommen ist. Er ist der Heilige, Heilige, Heilige. Und wir dürfen uns ihm nahen. Und das alleine, weil er gekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind eigentlich im Jakobusbrief, trotz Ferien. Also man sieht, es haben sich die Reihen ein bisschen gelichtet. Aber herzlich willkommen all den Gästen. Ihr macht es wenigstens ein bisschen erträglicher. Ja, wir sind im Jakobusbrief. Heute im zweiten Kapitel fangen wir an. Und der Abschnitt, um den es heute geht, der ist überschrieben mit «Kein Ansehen der Person in der Gemeinde». In der Gemeinde ist kein Platz für Diskriminierung, Bevorzugung verboten, falsche Maßstäbe, Warnung vor Ansehen der Person oder keine Unterschiede. So verschiedene Titel, die verschiedenen Übersetzungen, diesen Abschnitt, um den es heute geht. Ich denke, heute würde man sagen Inklusion. Das ist ja ein modernes Wort und darum geht es eigentlich. Ich lese die Verse 1 bis 10 aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während du zu dem Armen sagst, bleib dort drüben stehen oder setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, auch durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor Gericht schleppten? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür nehmt, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Ein längerer Bibeltest, aber es schadet nichts, mal wieder so ein bisschen die Bibel reinzuhören. Wer das Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, hat sich damit am ganzen Gesetz schuldig gemacht. Wie ist denn das wieder zu verstehen? Das ist wie eine Kette, das ist ja ein bekannter Spruch, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Nehmen wir mal an, du hängst an so einer Kette am Abgrund oder möchtest hochklettern, aber ein Glied hält nicht, aber alle anderen schon. Dann nützt es nichts, weil eben die Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Aber festhalten möchte ich hier, das ist ja ganz klar, gerecht gemacht oder in den Himmel kommen wir nicht, weil wir die Gebote halten. Jesus hat uns gerecht gemacht. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Nicht wegen dem, was wir für Jesus tun, kommen wir in den Himmel, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. und dennoch gelten seine Gebote. Das sind gute Gebote, die Gott uns da gegeben hat. Er möchte nicht, dass wir lügen. Er möchte nicht, dass wir stehlen. Gott möchte, dass wir unsere Eltern ehren und so weiter. Also Gottes Gebote gelten trotzdem. Es ist sein Wille, dass wir danach leben. Und das gehört eben auch ein bisschen dazu, wie wir miteinander umgehen. Die Bibel ist ganz klar darin. Gott kennt keine Bevorzugung von irgendjemandem. Vor ihm sind wir alle genau gleich. So heißt es im Galater 2,6. Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Und genauso wenig sollten wir auf Rang und Namen achten. Der Jakobus lebte in einer Zeit, wo die Reichen herrschten und die Armen unterdrückten. Unsere Zeit ist ja nicht anders, aber wir erleben es vielleicht ein bisschen anders. Aber eigentlich wäre es logischer gewesen, wenn er geschrieben hätte, macht euch die Reichen zum Freunde, behandelt sie besonders gut, wenn sie in die Gemeinde kommen. Schleicht ein bisschen, schleimt ein bisschen, das wird euch irgendwann noch helfen. Aber Gott sieht die Sache ganz anders. Er hat nicht solche menschlichen Vorstellungen. Gott möchte, dass wir alle genau gleich behandeln. Gott lehnt solche menschlichen Schleichideen ab. Er begegnet uns allen genau gleich und er möchte, dass auch wir allen genau gleich begegnen. Das ist eben Inklusion. Inklusion im richtigen Sinne verstanden ist eine göttliche Idee. Alle sind genau gleich wertvoll und geachtet in Gottes Familie. So heißt es im Kolosser 3,11, was den neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Christus zählt. Wenn wir einander anschauen, dann sollen wir einander nicht mehr durch die Brille von irgendwelchen menschlichen Denken anschauen, sondern den Wert des anderen in Christus sehen. Ich denke, wir alle sind nicht gefeit von so einem Qualifikationsdenken oder wie man das auch immer nennen will. Ich habe ganz kürzlich, musste ich echt ein bisschen Buße tun. Ich hatte eine Tageskarte, SBB-Tageskarte, kurzfristig zu verkaufen und habe sie auf Facebook inseriert. Und da hat sich jemand mit einem sehr ausländischen Namen gemeldet. Und weil das ein bisschen kurzfristig war und ich ja natürlich die Karte vor diesem Tag verkaufen musste, habe ich so ein bisschen gedacht, ob auch das klappt mit dem Namen. Es ist schamig zu sagen, aber hätte der Müller oder Meier geheißen, hätte ich wahrscheinlich solche Gedanken nicht gehabt. Ich habe nachher Buße getan und es hat wunderbar geklappt. Der Mann ist gekommen, hat bar bezahlt und alles tipptopp. Aber ich habe nachher gedacht, Mann, hey, so schnell schleicht sich sowas ein. Und das ist überhaupt nicht gut, oder? Wir sind einfach noch zu menschlich, aber tröstlich finde ich, dass es in der Bibel meiner Gottes nicht anders gegangen ist. Gott hat zum Samuel gesagt, salb du den nächsten König, geh zu Isai, einer seiner Söhne habe ich erwählt. Der Isai hat sich natürlich gefreut, hat ein Fest gemacht, hat seinen ältesten Sohn vorgeführt, das war so vielleicht wie eine Castingshow. Hä? Der Älteste kommen groß und stattlich und schön. Und der Samuel hat gedacht, wow, das wird der nächste König sein. Und dann, was hat Gott gesagt? Doch der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. 1. Samuel 16,7. 7 seiner Söhne ließ der Isai vorgehen. Und keinen hat Gott erwählt. Und dann stand man da, und jetzt? Ah, da ist ja noch einer. Der Kleinste, der Jüngste, der ist da draußen, der arbeitet auf dem Feld, schaut auf die Schafe. Ja, lass ihn mal kommen. Und ihr kennt die Geschichte. Gott hat den David erwählt, den niemand im Auge hatte. Aber Gott hatte ihn im Auge. Gott hat gesehen, was im Herzen von David ist. Hat den Wert gesehen, den David hat. Ich finde, das ist eine sehr entspannende Geschichte. Wir können also auch entspannen, wenn wir vergessen werden von den Leuten. Gott vergisst uns niemals. Wir müssen nicht ellbögeln, damit wir in unsere Berufe hineinkommen. Selbst wenn wir nicht mal zum Fest geladen sind von den Großen und Wichtigen. Gott sieht uns da, wo wir sind. Und er sagt, komm, hervor. Aus dem kleinen Hirtenjunge wurde ein wunderbarer König, der uns so viel Erbe gegeben hat, dem Psalm von David vorher. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das konnte der David von Herzen singen und sagen. Aber heute geht es ja umgekehrt, nicht unbedingt aus dieser Warte, sondern aus der Warte, dass wir nicht die sind, die andere vergessen oder gering achten. Gott hat schon immer die Menschen so wertgeachtet und so viel Wert in jedes Menschenleben gegeben. Jesus hat es uns vorgelebt. Sein ganzes Leben sprach davon, dass er kein Ansehen der Person hat. Die hohen Priester bescheinigten ihm das, als sie einmal ein bisschen schleimten bei ihm, weil sie ihm eine Fangfrage stellen wollten, sagten sie zu ihm, wir wissen, dass du, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch noch sein mag. Das steht im Lukas 20, 21. Eben, sie schleimten da ein bisschen bei Jesus, aber sie hatten recht. Jesus ließ sich nicht von Rang und Ansehen beeinflussen. Es heißt ja auch, er war der Freund der Sünder. Und schon im Alten Testament lesen wir, wie Gott den Menschen so wertgeachtet hat und kein Ansehen der Person kennt. Mose stellte dem Volk damals Gott so vor, denn der Herr, euer Gott, er ist ein Gott der Götter und der Herr der Herren, der große und mächtige, furchterregende Gott, der niemanden bevorzugt und keine Bestechungsgeschenke annimmt, der Recht schafft, der Weise und Witwen und dem Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. 5. Mose 10, 17 und 18. Der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große Gott, furchterregende Gott. Mose wollte dem Volk diesen großen Gott vorstellen. Und zu dieser Größe Gottes folgt sofort, der niemanden bevorzugt. Ich finde das sehr bemerkenswert. Er schließt das in das Paket ein, der niemanden bevorzugt. Also im Umkehrschluss, wenn Gott jemanden bevorzugen würde, dann wäre er nicht mehr dieser heilige, große, wunderbare Gott. Mose fährt dann fort, der den Waisen und Witwen zu ihrem Recht verhielt und auch den Fremden liebt, dass er ihn mit Nahrung und Kleidung versorgt. Und er ruft uns alle auf, darum sollt auch ihr die Fremden lieben, denn in Ägypten seid auch ihr fremd gewesen. Weil wir die parteilose Liebe Gottes bedingungslos erleben, sollen auch wir andere lieben. Und weil wir die Güte Gottes erfahren haben, können wir Güte weitergeben. Unser Erleben der Güte Gottes oder auch der Schwierigkeit, die hilft uns, andere besser zu verstehen und mit anderen mitzufühlen. Ich zum Beispiel weiß ganz genau, wie man sich fühlt, wenn man vor einem Amt steht, kaum der Sprache mächtig ist und nicht so nett behandelt wird. Obwohl wir als Schweizer in Italien immer noch eigentlich positiv ungerecht behandelt wurden. Wir mussten zwar in die Schlange stehen für alle Extrakommunitare, also alle, die nicht in der EU sind, zusammen mit allen, also ich habe gedacht, wir sind da irgendwie am Markt in Marrakesch oder so. Aber letztendlich wurden wir trotzdem noch ein bisschen bevorzugt behandelt, weil wir Schweizer sind. Obwohl wir das überhaupt kein bisschen verdient hätten. Die Leute aus Afghanistan oder weiß ich woher, sie haben viel mehr Mitleid und Mitempfinden verdient als wir. Aber eben, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man da steht und nicht sich helfen kann. Und ich denke, gerade unser Umgang mit den Flüchtlingen ist ein Zeichen, wie wir das erleben, dass Gott uns annimmt. Wir sind ein Teil seiner Familie. Wir sind nicht mehr extra kommunikari. Wir sind eingeschlossen. Und da bin ich jetzt nun auch so frei, eine kleine Werbeeinlage für den Connecting Point einzubringen. Wir suchen nämlich immer noch Leute oder jemanden, der zweimal im Monat 1,5 Stunden für die Kinder der Flüchtlinge aufpassen würde. Während wir mit ihnen Deutsch lernen, sind die Kinder im anderen Zimmer und da bräuchten wir eben noch ein bisschen Unterstützung. Werbeblock abgeschlossen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das die Arbeit mit den Flüchtlingen etwas vom Wichtigsten ist, was ich hier tue in dieser Gemeinde. Ich gehe nie nach Afghanistan. Also ich denke es zumindest nicht. Aber hier sind Afghanen, denen ich frei und ohne Hinderung das Evangelium sagen kann. Dass sie von Gott geliebt sind, dass sie angenommen sind, so wie sie sind, dass sie nichts leisten müssen, um bei Gott zu punkten. Und das finde ich so wichtig. Der Jakobus schreibt, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Eben 2. Jakobus 2,1. Menschen nicht gemäß menschlichen Ansehen richten, das fällt uns nicht einfach, habe ich schon vorher gesagt. Wie zeigt sich das in unserem Leben, dass wir alle genau gleich behandeln? Wie wird das in unserem Leben sichtbar? Ich denke ganz generell, wenn wir einfach diese goldene Regel, die hoffentlich alle kennen, beachten. Die steht in Matthäus 7,12. Behandelt eure Mitmenschen in allem, so wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist aus der NGÜ. Die Einheitsübersetzung drückt es noch ein bisschen proaktiver aus. Sie sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also möchtest du mal angerufen werden? Ja, dann ruf jemand an. Möchtest du mal Post bekommen? Dann schreib mal einen Brief. Möchtest du mal eingeladen werden? Dann lade jemanden ein. Am besten jemand, der sonst nicht von allen eingeladen wird. Gott macht es ja genau gleich mit uns. Er hat uns eingeladen, er hat uns geschrieben, er hat uns begegnet uns mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Wohlwollen. Und er liebt uns dermaßen bis aufs Äußerste. Und damit kommen wir langsam zum Abendmahl. Ein wichtiger Punkt, der mir noch gekommen ist, ist die Aussage, wo Jesus Folgendes sagt. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Für einen Geringsten, das haben wir für Jesus getan. Jesus wusste, dass Menschen gering geachtet werden. Er selbst wurde ja gering geachtet. Also wenn es uns manchmal schwerfällt, jemandem zu dienen, dann können wir einfach denken, hey, das machen wir für Jesus. Er identifiziert sich mit jedem von uns. Und dann fällt es uns doch viel leichter. Wann haben wir schon Gelegenheit, Jesus etwas zu lieb zu tun? Ist doch super, wenn wir jemandem etwas zu lieb tun können. Weil wir im anderen Jesus erkennen. Auf dem Hinweg hierher, heute Morgen, ist mir noch ein Vers wichtig geworden. Den habe ich jetzt da nicht so schön weil es eben heute Morgen erst war. Aber es passt zum Abendmahl. Und es zeigt, wie sich Jesus erniedrigt hat und sich mit dem Geringsten identifiziert. Da heißt es im Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesus wurde für nichts geachtet. Er, der König aller Könige, hat sich so niedrig gemacht. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein gewaltiger Text. Jesus hat sich so entäußert und mit dem Geringsten identifiziert, unseretwillen, um uns groß zu machen, um uns Würde zu geben, um uns Zugang zu geben zu diesem Gott. Ich finde das gewaltig. Jürg hat ja kürzlich an der Hochzeit von, jetzt komme ich gerade in den Sinn, an der Hochzeit von Köbi und der Daniela die Geschichte erzählt von der Kuh. Ich tue sie nur ganz schnell zusammenfassen, aber das ist eben, geht genau eigentlich um diese Würde. Da waren Inselbewohner und man musste immer einen Brautpreis zahlen. Die schönen Frauen haben so viel, ich weiß nicht mehr genau wie viel, 5 oder 6 Kühe bekommen. Und da war einer, ein Vater, der hatte eine sehr hässliche Tochter. Und er dachte, ja, die werde ich wahrscheinlich nie loswerden. Vielleicht höchstens bekomme ich mal eine einzige Kuh für sie. Aber da kam einer und bot ihm, ich sage jetzt einfach, 5 Kühe. Und da hat er gedacht, wow, das ist ein bisschen dumm. Klar, du kannst sie haben, 5 Kühe, da, nimm sie mit. Und als dann später jemand die Familie besucht hat, hat er diese Frau gesehen und er kannte die Geschichte, weil man sich überall auf der Insel über ihn lustig gemacht hat. Er kam zu ihm und hat dann diese Frau gesehen und gedacht, hä, die ist eigentlich bildhübsch. Also die ist mindestens 5 Kühe wert, wenn nicht sogar 6. Und dann hat er mit dem Mann geredet und er hat gesagt, ja, weißt du, ich wollte ihr zeigen, wie viel wert das sie mir ist. Wenn du für den billigsten Preis erkauft wirst, dann fühlst du dich auch schäbig und billig. Aber wenn du mit dem teuersten Preis erkauft wirst, dann ist das etwas ganz anderes und macht das etwas ganz anderes mit dir. Und genauso ist es mit Jesus. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Und jeder von uns ist so teuer erkauft und ist so würdig und wert geachtet in Gottes Augen. Darum sollen wir auch einander wert achten und ehren. Nun kommen wir zum Abendmahl. Jesus setzte das Brot und den Wein ein, um uns an sein Opfer zu erinnern, um das, an das zu erinnern, was er für uns erworben hat. Das Brot ist das Zeichen seines zerbrochenen Leibes, der Wein das Zeichen seines vergossenen Blutes. Er hat das gegeben, damit wir mit Gott eins sein können. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt und rechnet ihnen ihre Sünden nicht an. 2. Korinther 5,19. Er rechnet uns unsere Sünden nicht mehr an. Er hat sich gegeben, um uns Würde zu geben. Und wenn wir zum Brot und Tisch kommen, zum Abendmahltisch kommen, zum Brot und Wein, dann wissen wir sind vor ihm wertgeachtet. Wenn wir heute das Brot und den Wein nehmen, dann nehmen wir es doch genau in dieser Haltung. Herr, du hast mir so viel Würde gegeben. Und ich möchte meinen Nachbarn und meiner Nachbarin auch so viel Würde geben. Ich möchte sie mit deinen Augen sehen. Wir haben so viel Grund, einander wert zu achten. Wir kommen in Dankbarkeit zu diesem Abendmahltisch und freuen uns, dass Jesus uns aus dem Sumpf gezogen hat, uns auf den Felsen gestellt hat, uns eine neue Hoffnung gegeben hat, eine Zukunft gegeben hat, eine herrliche Zukunft. Das Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Wir nehmen es, bis dass er kommt. Jedes Mal, wenn wir es nehmen, verkündigen wir, er wird kommen. Hey, und das wird mal genial. Das wird mal obergenial. Und das Abendmahl ist auch ein Mahl der Gemeinschaft. Schau dich mal um, deine Brüder und Schwestern. Sind sie nicht schön? Hä? Einzigartig, wunderbar. Das ist doch genial, wir sind Geschwister. Alle genau gleich verbündet. Das heißt ja in einem Lied, sein Blut fließt in unseren Venen. Ist ein bisschen komisch, aber egal. Wir sind auf jeden Fall mit dem Blut Jesu verbündet. Wir haben einen Blutsbund mit Gott. Den hat er gemacht. Und dieser Bund ist ein wunderbarer Bund. Wir halten es immer so für die Gäste unter uns. Jeder kann da nach vorne kommen und das Abendmahl selber für sich einnehmen. Wir werden ein paar Lieder singen. Und es soll nicht einfach eine Abhandlung sein. Nimm es mit Beachtung. Nimm es im Bewusstsein, was es bedeutet. Es ist nicht einfach ein religiöses Ding, das man so abhandelt. Das ist kostbar. Und wenn dir das alles nichts bedeutet, dann nimm es lieber nicht. Es bringt nichts, im Gegenteil. Aber wenn es dir etwas bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dein Herr ist, dass du heilig vor ihm leben willst, dich an seine wunderbaren Gebote halten willst, dann nimm es als Vitamine, als Kraftspender, als, ja, Vitamine. Da ist viel drin. Das ist nicht nur symbolisch. Im Blut Jesu ist Kraft. Und die rüstet uns aus, damit wir so leben können, dass es ihm gefällt. Und das Abendmahl, heute möchte ich mal so sagen, ist auch eine Gelegenheit, um sich selber ein bisschen prüfen. Wo gibt es vielleicht Leute hier drin, die ich gar nicht so mag, denen ich eher ein bisschen aus dem Weg gehe? Das darf nicht sein, liebe Brüder und Schwestern. Das hat der Jakobus ganz klar gesagt. Wir sollen einander lieben. Vielleicht ist es gut, sich das mal kurz zu überlegen und darüber auch Buße zu tun und dem Herrn sagen, Herr, ich möchte einen Schritt auf die Person zutun. Ich möchte sie lieben. Ich möchte sie aktiv unterstützen, sie ermutigen. Du musst ja nicht gerade zu ihr gehen und nachher sagen, oh, ich habe müssen Buße tun oder so. Das ist nicht nötig. He? Einfach normal. He? Ja, da möchte ich jetzt noch beten. Singen wir ein paar Lieder. Sabine wird dann den Gottesdienst wieder abschließen. Jesus, ich will dir einfach von Herzen danken. Du bist so ein genialer Gott. Du, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren, hast dich so klein gemacht. Du bist einer von uns geworden, gering geschätzt. Viel geringer geschätzt, als wir alle sind, Herr. Du hast dich entäussert wie ein Sklave, damit du uns so viel Ehre und Würde kannst geben kannst. Ich danke dir für dein Blut, wo für uns ein Segen ist, für dein zerbrochenes Leib, wo für uns so ein Segen ist. Ich danke dir für das neue Leben, das du uns geschenkt hast. Herr, dass du uns jeden Einzelnen beim Namen gerufen hast und gesagt hast, du sollst mein sein. Ich will dir neues Leben schenken. Ich will dich ehren. Ich will dir einen Platz im Himmel schaffen. Herr, das ist so gewaltig, dass du dich so sehnst nach uns Menschen. Und uns so mit so viel Wertschätzung begegnest. Ich danke dir, Jesus, für das Brot, das dein Lieb symbolisiert und den Traubensaft, der dein Blut symbolisiert. Ich danke dir, dass da wirklich Kraft drin ist. Himmlische Vitamine. Herr, ich danke dir, dass wir das im Denken an dich nehmen dürfen. An das, was du für uns vollbracht hast. An den Sieg, den du für uns errungen hast. An die Würde, die du uns gebracht hast. Ich danke dir, dass du es zum Segen setzt, jedem Einzelnen, der das nimmt im Glauben. Und ich danke dir, dass du der wiederkommende König bist. Herr, dass wir uns freuen dürfen auf deine Wiederkunft. Und wir beten einfach, dass wir noch Weltveränderer sind bis dann. Herr, dass einfach noch etwas geht, dass noch ganz viele Menschen dich finden können. Herr, dass deine Familie sich noch viel, viel, viel mehr vergrössern kann. Ich danke dir, Jesus, dass du ein wunderbarer, herrlicher König bist. Und dass du einfach den Segen auf das Brot und den Traubensaft leihst. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.